Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich arbeite im Horst-Götz-Institut, bin also auch Informatiker und habe Informatik studiert, auch hier in Bochum. Und habe schon länger versuche immer wieder so ein bisschen Anschluss zu finden, insbesondere an medienwissenschaftliche Diskurse. So eine interdisziplinäre Arbeit ist aber nicht immer ganz einfach. Das Profiling hat sich da immer schon als Thema angeboten und heute ist quasi so ein bisschen, Best of meiner Arbeiten zu dem Thema. Und ich hoffe, ich kann das alles ein bisschen verständlich erklären. Also vor allen Dingen die technischen Sachen. Bei den anderen Sachen bin ich auch, bei den eher medienwissenschaftlichen Themen freue ich mich auf jede Diskussion. Genau, ich fange einfach an. Ein ganz praktisches Beispiel zum Thema Profile. Also das hier ist eins meiner Profile, mein Instagram-Profil. Relativ monothematisch, wie man sehen kann. Ich backe gerne. Das ist das Profil, was ich selber erstelle, die Dinge, die ich ins Internet stelle, die Fotos, die ich da poste. Und das ist das zweite Profil, was ich bei Instagram habe. Das sind die Werbeinteressen, die Instagram über mich ermittelt hat. Das sind insgesamt 302 Interessen, die Instagram als Subunternehmen von Facebook anhand meiner Interaktionen mit Instagram quasi generiert. Tatsächlich sind genau zwei dabei, die was auch mit Backen zu tun haben, nämlich Baking. Und ich glaube, irgendwo kommt auch Sourdough. Ansonsten sind da sehr viele Dinge dabei, die ich auch im Rahmen, als ich das aufgenommen habe, danach erstmal recherchieren musste. Sido zum Beispiel habe ich noch nie gehört. Genauso wie verschiedene Yoga-Praktiken, die ich nicht kenne. Und Alaska Thunderfuck musste ich auch googeln. Genau. Die Interessen, die Instagram da ermittelt hat, basieren nicht nur auf den Bildern, die ich gepostet habe, sondern auch, es geht noch ein bisschen weiter, sondern vor allen Dingen auch auf den Dingen, die ich geliked habe, die vermutlich, wir wissen nicht genau, woher diese Interessen kommen, also es hat vermutlich was damit zu tun mit den Dingen, die ich geliked habe, mit den Dingen, die Leute posten, mit denen ich bei Instagram eine Verknüpfung habe, die Hashtags, die ich benutze oder die Hashtags, die ich mir ansehe, all diese Dinge fließen irgendwie damit ein. Das sind zwei Profile über mich in derselben Plattform. Zum Profilgriff im Allgemeinen gibt es eine hervorragende Arbeit von Andreas Weich, der seine Dissertation darüber geschrieben hat, zum Profilbegriff und den Profilbegriff als Dispositiv. Und der hat Profile beschrieben als datenförmige Abbildung des Selbst durch sich selbst, als auch durch andere genutzt und Profile stellen dabei Interoperabilität zwischen verschiedenen Sphären her. Auch wenn ein Profil zu einem bestimmten Zweck angelegt wurde, kann es zu einem völlig anderen genutzt werden. Was mich da aus der technischen Perspektive immer interessiert hat, ist die Frage, wie genau diese Interoperabilität funktioniert und wie genau diese verschiedenen Blickwinkel auf im Prinzip eigentlich, würde man denken, ein und dasselbe Profil funktionieren. Da, wie Weich weiter schreibt, kaum zu überblicken ist, welche Profile überhaupt in welcher Sphäre und zu welchem Zweck angelegt werden. Die Öffentlichkeit von Profilen als Darstellungsform und optionales Interface, zum Beispiel in Social Networks, ist verschränkt mit der Opazität dessen, welchen Profile im Hintergrund angelegt und prozessiert werden. Häufig führt diese mangelnde Transparenz darüber, wie eigentlich verschiedene Profile ineinander überführt werden, auch zu so einem gewissen Fatalismus, ne? Also man kennt das irgendwie, dass Menschen denken, sie haben eh keinen Einfluss mehr darauf oder sie haben gar keine Chance zu wissen, was überhaupt über sie bekannt ist. Häufig auch zusammen mit einer Technikgläubigkeit, die davon ausgeht, dass all das, was da steht, schon irgendwie einen bestimmten Grund hat und sicher Facebook oder Instagram gute Ideen hat, warum das denn Interessen sind, die ich habe. Warum mich das interessiert ist, also ich bin Informatiker und habe dann irgendwie während des Studiums mich viel mit Fragen des Datenschutzes auseinandergesetzt, der eben auch sehr technisch, der deutsche Diskurs ist da sehr technisch geprägt und im Datenschutz geht man nicht immer vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus. Also es ist ein Ergebnis so eines Bundesverfassungsgerichtsurteils aus den 80ern, wo eben damals im Rahmen so der Volkszählungsdiskussion beschlossen wurde, dass es ein Grundrecht darauf gibt, dass die Einzelnen die Befugnis darüber haben, selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten zu bestimmen. Und insbesondere geht es dabei darum, dass man selber wissen können soll, wer was wann über eine Person weiß. Das ist so die Grundidee von Datenschutzrecht in Deutschland, aber auch in allen westlichen Ländern im Prinzip. Genau, und das ist in irgendeiner Form, wenn man sich das so anguckt, halt relativ unvereinbar mit so einem Profiling, wo eben nicht ganz klar ist, welche Informationen da überhaupt über mich bekannt sind. Genau, ein erster Schritt dann zur Information Selbstbestimmung an dieser Stelle für Sie und euch. Wenn man diese Informationen sehen möchte in Instagram, ist das nicht so leicht. Also immerhin gibt es seit einiger Zeit, dank auch vieler datenschutzrechtlicher Entwicklungen, die Möglichkeit, dass man solche Informationen einsehen kann. Das ist allerdings interessanterweise bei Instagram versteckt, nicht unter dem Punkt Privatsphäre, sondern unter dem Punkt Sicherheit. Und dann kann man da irgendwie, wenn man sich lang genug durchklickt, dieses Profil einsehen. Aber gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Warum gibt es überhaupt diese verschiedenen Profile? Insbesondere dieses Advertising-Profil hat, wie sicher alle wissen, den Hintergrund, dass da geht es um Werbung, ne? Also das Internet, viele Internetdienste finanzieren sich über Werbung. Hier einfach ein paar Zahlen. Der Umsatz gerade in diesem Online-Werbemarkt hat schon vor einigen Jahren verschiedene andere Werbemärkte quasi an der Spitze abgelöst. Bei der Online-Werbung im Vergleich zu der klassischen Offline-Werbung, die man so kennt, mit Werbung in Zeitungen und so weiter, die Online-Werbung ist sehr stark datengetrieben und dabei geht es um ganz bestimmte Metriken, mit denen das da gemessen wird. Also nicht nur meine Werbung wird auf 200 Plakatwänden abgedruckt oder in 4000 Zeitschriften, sondern es geht um, dadurch, dass man dass es die Möglichkeit gibt, das zu messen, um sowas wie Click-Through-Rates, also wie viele Menschen klicken auf eine Werbung und wie viele, wenn sie auf eine Werbung geklickt haben, zum Beispiel kaufen am Ende auch das entsprechende Produkt. Das ist die Conversion Rate. Und davon abhängig ist auch die Frage, wie viel Geld eigentlich in diese Werbung investiert wird. Und das ist relativ viel. Also bei so Diensten wie Google, wenn Sie irgendwie bei Google auf eine Werbeanzeige klicken, dann zahlt die Firma, die die Werbung eingeblendet hat, bis zu $3. Je nach Suchbegriff kostet das irgendwen, wenn Sie auf so eine Werbung klicken bei Google, bis zu $3 oder auch 2,50 Euro. Genau. Im Hintergrund gibt es da, um das eben zu realisieren, diese sehr datengetriebene Werbung, gibt es ein relativ komplexes System. Das firmiert heute unter den Begriffen wie Programmatic Advertising, das vor allen Dingen darauf basiert, dass die Werbeflächen nicht fix vergeben werden. Also wenn Sie eine Seite aufrufen, Spiegel Online, und da erscheint an der Seite eine Werbung, auf der Startseite bei Spiegel ist es, glaube ich, relativ fix. Also da geht eine Firma hin und sagt, ich möchte gerne mein Auto, das neue Auto bewerben. Aber viele andere kleinere Werbeflächen werden quasi automatisiert und in dem Moment, in dem sie die Webseite aufrufen, vermittelt. Also es gibt dann so einen Ad-Spot auf der Seite, der, sobald sie die Seite aufrufen, verbindet sich ihr Browser mit einem Service, der Werbung vermarktet. Und in einem Prozess, der sich Real-Time-Bidding nennt, können dann verschiedene Marketingfirmen, die gerade eine Werbekampagne am Laufen haben, darüber entscheiden, ob es für Sinn macht, ihnen diese Werbung anzuzeigen. Und um diese Entscheidung zu ermöglichen, werden halt auch an der Stelle Profile generiert, die dem von dem gerade gezeigten Instagram-Profil gar nicht so unähnlich sind. Noch konkreter wollte ich das einmal kurz zeigen, wie das funktioniert, nicht nur bei einzelnen Seiten. Also wenn jetzt hier eine Webseite aufgerufen wird, sehen Sie, dass da unten sehr viele Anfragen an verschiedene Server gestellt werden. Also in dem Moment, wo die Webseite eigentlich schon lange geladen ist, geht das hier noch minutenlang weiter. Das sind alles Firmen wie Legatus, Scorecard Research, gleich sieht man auch Google, alles Firmen, die im Online-Werbemarkt unterwegs sind. Und die werden nicht nur kontaktiert, wenn sie hier Spiegel Online aufrufen, sondern auch, wenn sie zum Beispiel vorher T-Online aufgerufen haben. Das sind die, und dadurch, dass die, dass diese Firmen, diese Server von kontaktiert werden bei dem Aufruf der einen Webseite, aber auch bei dem Aufruf der anderen Webseite, haben die quasi die Möglichkeit zu erkennen, dass sie nicht nur Spiegel aufgerufen haben, sondern auch T-Online. Und verschiedene Methoden können sie dann benutzen, um, um quasi darüber ein Profil über sie zu generieren. Also es ist technisch relativ aufwendig, weil im Prinzip jeder dieser Aufrufe nur sowas hier produziert. Also eine Tabelle, wo klar ist, zu diesem genauen Zeitpunkt hat ein Rechner mit dieser IP-Adresse und diesem bestimmten Browser, also in dem Fall Firefox, eben eine Webseite aufgerufen. Da kann man noch wissen, so grob, welche Sprache in dem Browser zum Beispiel eingestellt ist oder in welchem, aus welchem Land ungefähr, anhand der IP-Adresse kann man ganz gut berechnen, aus welchem Land jemand kommt. Das sind eigentlich alles relativ technische Informationen, die nur mit so einem Webseitenaufruf einhergehen. Und die Frage ist halt, wie daraus am Ende solche Interessen quasi aggregiert werden. Also irgendwie, es gibt Algorithmen, die dazu benutzt werden, das zu machen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber das ist relativ aufwendig und vor allen Dingen auch in vielen Fällen problematisch, was da passiert, weil die Datensätze, auf die sie sich verlassen, zum Beispiel in vielen Fällen veraltet sind oder auch relativ ungenau. Also wenn sie so Hashtags benutzen, ne, also wenn ich meine Brote hashtagge mit Nightwish oder Jay-Z, ne, dann ist, kann ich damit relativ leicht Instagram dazu bringen, zu denken, ich hätte ein Interesse an diesen Künstlern oder Künstlerinnen. Also das ein bisschen zum Hintergrund, wie dieses Online-Profiling funktioniert. Jetzt wollte ich im Rest des Vortrags im Wesentlichen auf zwei Thesen eingehen, die ich zu dem Thema entwickelt habe. Das eine ist, dass diese Profile relativ sehr ungenau sind. Einerseits eben aufgrund von technischer Beschränkungen, aber andererseits auch aus einer Logik der Segmentierung heraus, die es auch notwendig macht, dass sie ungenau bleiben. Und dann möchte ich auch versuchen, darauf einzugehen, wie Profiling eine individuelle Praxis ist, die dazu führt, dass verschiedene Initiativen aus dem Bereich Datenschutz immer wieder ins Leere laufen. Und am Ende möchte ich noch ein paar Beispiele dafür geben, wie man mit diesen individuellen Praktiken, wie man andere individuelle Praktiken dazu entwickeln kann. Okay. Okay, zum Ersten, zu den technischen Grenzen. Ich habe gerade gezeigt, dass da in dem Video von Lightbeam, das ist ein Firefox-Plugin, dass die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Webseiten und die dabei kontaktierten Firmen aufzeigt, dass es sehr viele sind. Also sowohl bei Spiegel als auch bei T-Online werden, ich glaube, um die 70 unterschiedlichen Server von unterschiedlichen Firmen kontaktiert. Und davon gibt es eben so eine Überschneidung von knapp 20 oder so, die auf beiden Seiten vorhanden sind. Insgesamt geht man davon aus, so in verschiedenen Messungen, die da gemacht wurden, dass über 2000 Firmen in diesem Markt tätig sind. Das hier ist so eine relativ bekannte Grafik, die da immer wieder gezeigt wird. Also in diesem ganzen Programmatic Advertising Business sind über 2000 Firmen tätig, die Daten verschieben, verkaufen, transformieren, den Adspace anbieten, aber auch dabei helfen, Marketingkampagnen zu planen und an diesem Bidding irgendwie wie teilnehmen. Und alle haben irgendwie ein Interesse daran, möglichst viel über die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer herauszufinden oder über die einzelnen IDs, die sie denen zugewiesen haben. Aber keiner kann das so richtig gut, weil es eben sehr stark von Konkurrenz geprägtes Business ist auch am Ende. Ich habe dazu auch mit Arbeitskollegen mal so eine Studie durchgeführt, wo wir eben in so einem längeren Test-User simuliert haben. Das nennt sich dann Clickstream. Also wir haben einen Browser geöffnet und dann mehrere tausend Seiten nacheinander aufgerufen zu bestimmten Themen und dann geguckt, okay, wie viele dieser Seitenaufrufe können eigentlich verschiedene Firmen beobachten. Und wenn man sich das anguckt, gibt es ein paar ganz große hervorstechende Firmen, das sind die bekannten auch, also wie Facebook oder Google, die sind in der Lage bis zu, also wenn ich irgendwie 1000 Webseiten aufrufe, dann wird Google in 80% der Fällen darüber informiert oder Facebook, aber es gibt eben einen sehr, sehr, sehr langen sehr, sehr große Liste von Firmen, die eben viel seltener eingebunden sind und damit auch viel weniger von diesem Clickstream einsehen können. eine der Praktiken, die sich dabei entwickelt hat, zwischen den Firmen, um eben dieser überragenden Konkurrenz von Google und Facebook was entgegenzusetzen, ist, dass die auch angefangen haben, die Firmen, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, dass sie Daten miteinander teilen. Und das haben wir dann auch untersucht. Also man kann quasi sehen, wie verschiedene Firmen zum Beispiel dieselbe ID einem zuweisen. Also die haben ja keine Namen und so weiter, die sehen nur diese technischen Daten, die dann in dieser Excel-Tabelle vorhin waren. Und denen weisen die halt dieser Kombination von Daten, wird halt eine bestimmte ID, also Zahlen-Buchstaben-Kombination zugewiesen. Man kann halt daran, dass man verschiedene Firmen dieselbe ID benutzen, erkennen, wie das die Informationen austauschen untereinander. Weil wenn sie sich nicht darüber austauschen würden, welche ID sie für denselben Computer vergeben, dann könnten sie das eben nicht. Und hier im Hintergrund sieht man so ein Netzwerk, wo jede Linie quasi zwei Unternehmen verbindet, die irgendwie dieselbe ID für denselben Rechner vergeben haben. Auch da ist Google wieder ganz im Zentrum, weil viele Unternehmen mit Google an der Stelle kooperieren. Aber es gibt eben viele weitere, die dadurch versuchen, irgendwie ihren geringen Marktanteil, den sie haben in diesem Tracking-Business, zu erhöhen, indem sie Daten teilen. Dass sie aber diese technischen Daten teilen, also wer hat welche Webseite zu welchem Zeitpunkt aufgerufen, heißt noch lange nicht, dass sie alle dieselben Profile erstellen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich nämlich anguckt, wie eigentlich aus der Marketingperspektive, wie eigentlich aus diesen technischen Daten oder welche Daten, welche Segmentinformationen für einzelne Nutzerinnen und Nutzer oder Browser aus diesen technischen Daten generiert werden. Da gibt's so mittlerweile verschiedene Webseiten, wo man sich das angucken kann. Also eines von AppNexus, das ist eine relativ große Firma, die aber auch erst in den letzten Jahren relativ groß geworden ist. Ich glaube, hier steht sie noch gar nicht drin. Also zu der Tatsache, dass es diese 2000 Firmen gibt, gehört auch, dass sie regelmäßig voneinander aufgekauft werden und neue Firmen gegründet werden, die irgendwie eine neue Technik benutzen und so. Also diese 2000 Firmen ist eine sehr schwammige Größe, weil sich da ständig auch sehr viel ändert. Genau, und es gibt halt jede Firma hat aber als Alleinstellungsmerkmal auch eine unterschiedliche Art, eben die Personen oder die User zu segmentieren. Hier in dem Fall sieht man, wie Visual DNA das macht, die dann Daten teilen mit AppNexus, deswegen kann man auf deren Seite das einsehen. Und wenn man darauf achtet, dann sieht man hier auch, dass sowas wie die es kennen, aus dem Cambridge Analytica-Skandal, dass da bestimmte Personality-Scores berechnet werden. Also dieses Ocean-Profil, das hat in diesem Cambridge Analytica-Skandal ein bisschen eine Rolle gespielt, dass man versucht, so ein Psychogramm von Nutzerinnen zu erstellen, eben wie offen die sind oder wie extrovertiert und so weiter. Und Visual DNA generiert offensichtlich aus diesen technischen Daten, welche Seiten man aufruft, Informationen darüber, was man denn für ein psychografisches Profil quasi hat. Und das ist so ein bisschen deren Alleinstellungsmerkmal an der Stelle. Was man auch sieht, was interessant ist, ne, dass hier diesem Browser gleich zwei Personality Scores in der im Bereich Agreeableness zugeordnet wurden, nämlich sowohl High als auch Low. Genau. Ich habe mir mittlerweile von relativ vielen Unternehmen diese Segmentierungen angeguckt. An erster Stelle ist dann Google zu nennen. Die haben so einen relativ umfangreichen, in so einer Hierarchie aufgebauten Interessensbaum quasi, wo am Anfang 24 Oberkategorien stehen, von Arts und Entertainment, das einem so zugewiesen wird, sobald man einmal auf YouTube war, glaube ich, bis hin zu bestimmten Shopping- und Finanzinteressen und so weiter. Der Baum ist relativ tief und es gibt irgendwie und was man aber daran sehr gut sehen kann, ist, dass das bei Google sehr stark an Zielgruppen, Marketing-Zielgruppen für Produktwerbung natürlich ausgerichtet ist. Also das ist damit, womit Google Werbung macht, ist Produktwerbung in den Suchergebnissen. Deswegen kann man relativ leicht sehen, in so einer Oberkategorie wie People and Society gibt es irgendwie unter Social Issues so fünf Unterissues und einer davon ist interessanterweise Privacy. Also man kann über Google auch Datenschutz interessierte Menschen bewerben, während auf der anderen Seite in so einer Oberkategorie wie Family and Relationships ist irgendwie am Ende bis in so eine Sub-Sub-Sub-Kategorie in Diaper und Pottery Training eingeht. Ne? Also man kann Zielgruppen bewerben, die sich für dafür interessieren, wie sie ihren Kindern beibringen, nicht mehr in die Windel zu machen. Noch umfangreicher oder viel wesentlich umfangreicher ist diese Kategorie, dieses Kategoriensystem bei einer Firma, die BlueKai heißt und mittlerweile von Oracle gekauft wurde. Oracle kennen vielleicht einige, die sind eigentlich sehr groß geworden in so eigentlich Business-Software, aber auch sehr erfolgreich mittlerweile im Online-Marketing. Und die haben zum Beispiel in der Kategorie vergangene Einkäufe, in der sie quasi schätzen, welche Produkte man in der Vergangenheit gekauft hat, über 619 verschiedene Subkategorien. Also etwa auch, dass man, keine Ahnung, Fertigprodukte kauft oder so. Insgesamt hat diese Excel-Tabelle über 60.000 verschiedene Einträge und Subkategorien. Und ich habe mir das auch über einen längeren Zeitraum mal angeguckt, wie die sich verändern, also um so ein bisschen abschätzen zu können, wie stark sich das verändert. Bei Google, habe ich gerade gezeigt, hat sich das eigentlich kaum verändert. Also die haben diesen 1200 Elementigen Baum, der relativ stabil ist über die letzten Jahre gewesen ist. Bei BlueKai, wenn man sich das über die Zeit anguckt, kann man eigentlich sehen, dass die monatlich ungefähr 7% der Einträge ändern, also dass bestimmte Kategorien rausfallen, weil sie nicht mehr als Zielgruppe, weil das nicht mehr als Zielgruppenspezifikum Segment quasi interessant ist und an anderer Stelle halt andere hinzukommen. Dann gibt es, wo man das nicht so leicht rausfinden kann, ist bei Facebook, die das nicht quasi offen durchsuchbar machen, welche Zielgruppen sie denn den Marketingmenschen zur Verfügung stellen. Da gab es aber vor einigen Jahren mal eine Studie, wo sie das quasi usergetrieben gemacht haben. Also wenn man selber Facebook benutzt, dann kann man halt sehen, welche Interessen Facebook denkt man hat, die man hat. Und dann haben die das eben gesammelt bei ProPublica und haben festgestellt, dass es auch da über 30.000 verschiedene Interessen gibt, die aber auch wieder in so einem Baum sortiert sind. Ne? Und da gibt es knapp 26 Überkategorien. Facebook ist aber auch dafür bekannt, dass sie sehr schnell darin sind, neue Zielgruppen zu kreieren. Also wie genau das funktioniert, weiß man nicht. Aber die waren zum Beispiel vorletztes Jahr 2017 in der Presse, weil sie eine Zielgruppe erlaubt haben, Marketingmenschen Leute mit Werbung Werbung zu schalten, die sie in die Gruppe White Genocide Conspiracy Theorists einsortiert haben. Also ich habe glaube ich nachher noch ein Beispiel, wo sie auch es gab die Kategorie Jew-Hater auch zwischendurch mal, die man bei Facebook, wo man Produktwerbung für machen konnte. Also Facebook ist sehr schnell damit neue Zielgruppen quasi zu definieren, was sie zwischendurch auch mal benutzt haben, um damit sich positiv darzustellen, weil Facebook zum Beispiel die erste größere Firma war, die von so einem binären Geschlechtskategoriensystem Abschied genommen hat und irgendwann zwischendurch, glaube ich, 26 verschiedene Gender-Kategorien, denen man sich selber zuordnen konnte, aber die eben dann auch als Zielgruppe definiert waren, das eingeführt haben. Was noch ganz interessant war bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben, was wir herausgefunden haben, ist, dass diese Profile eine bestimmte Obergrenze eigentlich haben. Also wir haben hier jetzt das Ergebnis von einer Studie, wo wir auch wieder eine ganze Reihe von Webseiten aufgerufen haben, automatisiert und dann geguckt haben bei einem dann dieser Firmen, in dem Fall war es BlueKai, was sind denn die Interessen, die uns zugewiesen wurden. Und was man da sehen konnte, ist, dass es so eine Art Obergrenze gibt. Also nach knapp 1000 aufgerufenen Seiten hat das Profil quasi so eine Maximalgröße erreicht und immer wenn dann quasi man Seiten aufgerufen hat, die nicht in diese vorherigen in das Profil reinpassten, was einem schon zugewiesen war, wurden halt bestimmte wurden andere Einträge rausgenommen. Also das ist dieses Profil, dieses Interessenprofil, was BlueKai vorhält, quasi einen gewissen Aktualitätswert hat. Und haben soll auch, weil natürlich es im Interesse von so Firmen ist, dass diese Profile nicht versuchen, die gesamte Persönlichkeit abzubilden mit allen Dingen, die vielleicht einen schon mal interessiert haben, sondern es geht darum, dass die Dinge darin enthalten sind, für die man sich gerade interessiert. Also die, die keinen Adblocker benutzen, kennen das vielleicht, dass man schon mal Produktwerbung angeboten bekommt für ein Produkt, das man schon lange gekauft hat, weil dass die Profile halt dann an der Stelle nicht schnell genug reagiert haben und man noch die Werbenetzwerke zwar mitbekommen haben, dass man irgendwie 3 Tage lang nach einem bestimmten Paar Schuhe gegoogelt hat, aber eben die eine Webseite, bei der man es gekauft hat, bei dem man die Schuhe gekauft hat, eben das nicht in das Netzwerk gemeldet hat, dass das jetzt abgeschlossen ist, sodass dieses der Wunsch nach Schuhen befriedigt wurde und es dann keinen Sinn mehr macht, diese Person weiter mit Schuhwerbung zu bewerben. Genau. Ein anderer Effekt, den wir sehen konnten, ist, dass diese Profile auch nur begrenzt reproduzierbar sind. Das heißt, wenn man dieselben Webseiten aufruft mit so einem, in so einem Browser, dann heißt das noch lange nicht, dass das zu demselben Interessenprofil führt. Also wir haben, selbst wenn wir 2000, also eine Liste von 2000 Webseiten, die identisch war, mit 2 unterschiedlichen Browsern aufgerufen haben, haben am Ende die gelisteten Interessen nur zu 75% übereingestimmt. Das hat vermutlich was damit zu tun, dass es dieses Realtime-Bidding gibt, ne, wo auch je nachdem, wo gerade das Geld ist, welche Firmen gerade irgendwie eine Marketingkampagne fahren, eben bestimmte Werbenetzwerke dann diesen Platz ersteigern und andere nicht. Und so gibt's auch da irgendwie sehr, sehr starke Schwankungen. Jetzt könnte man denken, das ist ja irgendwie ein Problem. Also diese Profile sind gar nicht so genau, wie man immer denkt. Aber wie ich gerade auch schon angedeutet habe, hat das natürlich auch ein Prinzip. Also die Lyon und Baumann haben mal das festgestellt in ihrem Buch zu Liquidität, der These von Baumann, dass es eben diese liquide Überwachung gibt, dass es eben viel mehr Profitchancen darin stecken, je vielfältiger und bunter es zugeht. Also dass es nicht darum geht, gerade im Marketing irgendwie feste Zielgruppen zu definieren, die starr bleiben, sondern dass es wichtiger ist, die Abweichungen auch zu detektieren und auch die messbar zu machen, um eben Zielgruppen dann auch in dem Fall bewerben zu können. Genau, es gibt einerseits sicherlich technische Gründe dafür, warum diese Profile nicht immer gleich sind, wenn man dieselben Seiten aufruft, aber es gibt definitiv auch ein Interesse auf Seite derjenigen, die diese Profile erstellen, dass die eine gewisse Aktualität haben, aber eben, dass sie auch versuchen, Dinge abzubilden, die vielleicht jetzt nicht einfach in diese riesigen Oberkategorien fallen, weil bei Instagram stand, ich hätte ein Interesse an Online-Shopping, aber wer im Internet hat kein Interesse an Online-Shopping? Also als Zielgruppe ist das irrelevant, dass ich im Internet einkaufe. Das ist nichts, worauf man Werbung schalten kann. Also ich kriege da nicht Werbung für einen Online-Shop. Okay. Dann zu der zweiten These, dass es ein grundsätzliches Problem gibt zwischen diesem Profiling und dem Datenschutz. Wie ich gerade schon gesagt habe, kommt das Datenschutzrecht in Deutschland zumindest von diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt haben vielleicht einige mitbekommen, dass es letztes Jahr eine Grundsatzänderung im Datenschutz gab, dass es jetzt das auf europäischer Ebene gibt, die Datenschutzgrundverordnung. Und die hat als Ziel sich gesetzt, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Das Problem an der Stelle ist, dass Profiling sich nicht auf Personen bezieht. Profiling, wie ich gerade schon gesagt habe, bezieht sich nicht auf eine Person mit ihrem Namen und ihrer Adresse, sondern auf irgendeine ID, die irgendwie mit bestimmten Eigenschaften eigentlich des Browsers assoziiert ist oder mit dem Clickstream. Und deswegen sind Profile eigentlich nur Pseudonym. Also es gibt einen eindeutigen Identifier, der zwar auf eine Person verweist, aber im Zweifel auch eher auf einen Browser als auf eine Person. Also wenn 2 Personen denselben Computer benutzen, ne, und dann wird von beiden das Verhalten getrackt und in dieser einen pseudonymen ID zusammengeführt. Diese Pseudonymisierung wird auch dann im Datenschutzrecht aber referenziert. Und Pseudonymisierung ist eben, wenn man es durch das Heranziehen zusätzlicher Informationen diese Daten die dann entstehen, also dieses Profil einer Person zugeordnet, einer natürlichen Person ist es, der dann im Recht zugeordnet werden kann. Das heißt, da gibt es so im Datenschutz quasi so einen Versuch, diese Verbindung herzustellen, so ein bisschen künstlich, indem man sagt, Informationen, die irgendwie einer Person zuordnenbar sind, sehen wir auch als personenbezogene Daten und die fallen damit unter das Datenschutzrecht. Das ist ein großer Unterschied im europäischen Datenschutzrecht im Vergleich zum amerikanischen, wo es das eigentlich nicht gibt, wo eigentlich Pseudonym immer gleichgesetzt wird mit Anonym. In Europa bedeutet aber anonym, dass es unmöglich ist, so einen Datensatz einer Person zuzuordnen. Was in der Regel eigentlich bedeutet, dass es nicht ein Datensatz sein kann, der eindeutig zuordnenbar ist, sondern es müssen halt zum Beispiel aggregierte Informationen sein. Also wenn ich sage, das Durchschnittsalter hier im Raum ist, 30, dann ist das eine anonyme Information, weil ich sie keiner Person zuordnen kann. Wenn ich aber eine Tabelle erstelle, in der steht, die Menschen in diesem Raum haben Person 1 ist irgendwie 25, Person 2 ist 35 und Person 4 ist 36, dann ist es nur pseudonym, weil ich im Prinzip diese Information mit Zusatzwissen vielleicht wieder zuordnen kann. Zwar fallen jetzt die in Deutschland und in Europa fallen diese Pseudonyme jetzt auch unter das Datenschutzrecht, aber es ist immer so ein bisschen problematisch, weil das so eine Abwägungsfrage darin enthalten ist. Also es muss immer argumentiert werden, es ist immer wichtig, wie schwierig ist es denn jetzt, diese Person tatsächlich zuzuordnen. Und an vielen Stellen, gerade im Online-Marketing, wird halt gesagt, naja, es ist eigentlich unmöglich und damit müssen wir uns nicht an Datenschutzrecht halten. Und das ist auch, obwohl es jetzt eigentlich letztes Jahr diese Neudefinition gab, die wesentlich strenger ist, als sie vorher war, immer noch, gibt es diese Praxis immer noch, weil viele sagen, okay, eigentlich sind unsere Daten dann aber schon irgendwie anonym, weil man kann das im Prinzip nicht machen. Nichtsdestotrotz hat dieses Profiling dieses Online-Profiling halt auch negative Folgen, von denen man oft häufig annimmt, dass sie eigentlich Dinge sind, die durch Datenschutz verhindert werden sollen. Das eine ist Ausschluss und das andere Stereotypisierung. Ausschluss ist im Prinzip, meint es, dass diese Profile, die erstellt werden, auch benutzt werden können, um dadurch, dass es eben Zielgruppen Definitionen sind, ne? Also dass ein Profil erstellt wird, um eine Zielgruppe zu beschreiben, dass man immer auch sagen kann, die nicht in dieser Zielgruppe sind, sind von irgendetwas ausgeschlossen. Im besten Fall bekommen sie nur eine bestimmte Werbung nicht, im schlimmsten Fall können diese Profile aber auch genutzt werden, um Produkte gar nicht erst anzubieten. Also im Zweifel kriegt man halt die Information nicht, dass ein bestimmtes Produkt existiert, aber es gab auch in der Vergangenheit Studien, die gezeigt haben, dass die ähnliche Profile auch genutzt werden können, um Personengruppen davon ausschließen, eine Dienstleistung wahrzunehmen. Also Oscar Gandhi hat noch vor knapp 10 Jahren so ein Beispiel gefunden von einem Online-Shop, der einfach auf Basis solcher Profile, eher auf Basis der wo vermutet wurde, wo eine IP-Adresse herkommt, halt gesagt hat, okay, diese Personen dürfen bei uns halt einfach nicht bestellen, weil wir wissen, da ist die Quote derjenigen, die nicht pünktlich ihre Zahlen halt am größten. Also das ist der Ausschluss, der dann eben die Menschen davon ausgeschlossen hat, überhaupt verschiedene Produkte anzunehmen. Der Hintergrund in den USA ist so eine Diskussion um Redlining, eine Praxis, die da in den 30er Jahren sehr häufig genutzt wurde. Da wurden so Karten erstellt von bestimmten Stadtteilen. Und dadurch, dass die Städte auch so stark segregiert sind, haben die Banken das benutzt, um zu sagen, okay, wir berechnen Kreditzinsen abhängig davon, wo jemand wohnt. Und beziehungsweise, wenn man in bestimmten Stadtteilen gewohnt hat, die rot markiert sind, deswegen dieses Redlining, hat man halt gar keinen Kredit bekommen. Der andere Negativeffekt von Online-Werbung ist die Stereotypisierung, die in dem Fall 2015 eine Studie von Data und Chance nachgewiesen hat, dass bestimmte Werbung auch nur bestimmten Personen, die eben in bestimmte Geschlechterkategorien gefallen sind, also für die Google ermittelt hat, dass sie männlich oder weiblich sind. Bei Google gibt es nur, gibt es auch immer noch in der Kategorienliste nur die zwei Zuordnungsmöglichkeiten. Und die haben damals gemessen, dass wenn sie so Profile erstellt haben, die Google für, wo Google gedacht hat, da sitzt eine weibliche Person vorm Rechner, dass die zum Beispiel wesentlich seltener Werbung für hochbezahlte Jobs angeboten bekommen haben. Und natürlich ein anderer negativer Effekt, der so ein bisschen vermittelt ist. Hier kommt jetzt das Beispiel mit den Jew-Hatern. Ne? Also Facebook erlaubt eben durch diese Zuordnung, die Facebook macht, dass diese Gruppen auch sich durch Facebook erst formen können. Weil natürlich dadurch, dass man das Facebook ermittelt, wer Jew-Hater ist und wer nicht. Interessanterweise ist das auch in der in dem Kategorienbaum Field of Study untergebracht. Kann man halt, können Leute, die versuchen, solche Gruppen zu formen und zu unterstützen, den Aufbau solcher Gruppen zu unterstützen, natürlich Facebook dazu benutzen, die Leute zu adressieren, ne? Die vielleicht innerhalb von Facebook nicht unbedingt vernetzt sind, weil sie sich nicht unbedingt als Jew-Hater in eine bestimmte Gruppe eintragen wollen. Trotzdem haben Leute, die ein Interesse daran haben, diese Leute zu bewerben, haben halt die Möglichkeit, so vermittelt, dann ein Netzwerk zu bilden. genau. Es bleibt aber das Problem, dass es häufig vom Datenschutz nicht so richtig abgedeckt ist, eben weil es dieses Vermittlungsproblem zwischen Pseudonymen und personenbezogenen Daten gibt. Und eine der klassischen Forderungen in dem Bereich ist dann eben, Datenschutz zusammenzulegen, rechtlich mit Fragen von Fairness und Schutz vor Diskriminierung. Hier ist ein Zitat von Gutwirth und Hildebrand, das sind zwei in den Niederlanden tätige, ich glaube, halb Philosophie, halb oder Rechtsphilosophie, glaube ich, da sind sie tätig und die gesagt haben, eigentlich muss man den Begriff von Datenschutz oder Privacy und Data Protection erweitern, dass es nicht nur um personenbezogene Daten geht, sondern eben auch um den Schutz, also nicht um individuellen Datenschutz, der sich immer auf eine natürliche Person bezieht, sondern dass es eigentlich so eine Negativdefinition gehen muss. Also nicht nur bei personenbezogenen geht's eben darum, dass man selber die Kontrolle behalten soll, während sie beschreiben, dass man Datenschutz auch verstehen muss als etwas, das vor bestimmten Effekten schützt. Das ist aber wiederum eher eine europäische Perspektive. Im amerikanischen Raum wird vor allen Dingen immer argumentiert mit so Consumer Protection. Also da geht es darum, sind das denn Praktiken, die Menschen schädlich finden? Also klassische Fragen, die in dem Bereich gestellt werden, sind immer, wie comfortable ist man denn mit so personenbezogener Werbung? Und da geht es aber in beiden Fällen, also auch in den hier Gutwirth und Hildebrand schließen daran immer an, also wenn dazu sagen, okay, was sind denn, wenn man davor schützen will, was kann man denn machen? Und in der Regel wird gefordert, dass es Transparenz geben muss. Also dass eigentlich den Einzelnen klarer gemacht werden muss, welche Daten denn über sie zur Verfügung stehen. Aber an der Stelle gibt es auch wieder das Problem, dass diese Profile eben häufig nicht eine Person beschreiben, sondern eher etwas, also die sind absichtlich breiter gefasst, wie ich gezeigt habe, ne, und absichtlich auch veränderlich, sodass es eigentlich relativ schwierig ist, das als tatsächlich eine Sache, die man durch Transparenz lösen kann, zu beschreiben. Und ein anderes Konzept, um diese Profile zu beschreiben, ist eben, sie als individuell zu sehen und, kann man das noch lesen, ja, dass die Definition von oder der Begriff des Individuellen findet man relativ gut beschrieben in dem Buch von Gerald Raunig zu dem Thema, der sich bezieht auf eigentlich die Arbeiten von Deleuze, aber er führt auch sehr ausführlich aus, wie die Begriffshistorie eigentlich ist. Genau, also er schreibt die heutigen individuellen Datensätze der weltweiten Ströme der Deterritorialisierung, der maschinellen Erweiterung Wird häufig auf den Punkt gebracht im Kürzel Big Data. Big Data ist weniger interessiert an Individuen und ebenso wenig an einer Totalisierung der Daten, umso mehr dagegen an möglichst flottierenden und detaillierten Datensätzen, die es individuell durchqueren kann. Als offenes Immanenzfeld mit potenziell unendlicher Extension. Die riesigen Datenmengen wollen einen Wissenshorizont bilden, der die ganze Vergangenheit und die Gegenwart verwaltet und der damit auch die Zukunft einfangen möchte. Er beschreibt aber auch sehr ausführlich, dass es kein Individuum gibt, quasi als Ersatz für ein Individuum, sondern dass es ein Online-Profiling, vor allen Dingen im Online-Profiling ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eben nicht darum geht, Einzelne zu adressieren, sondern dass es darum geht, eher individuelle Praktiken zu beschreiben, die ständigen Änderungen unterworfen sind. Und in denen auch die Daten unterschiedlich formiert werden, je nachdem, mit welcher Firma man gerade zu tun hat, auf welcher Webseite man sich befindet. Dabei verdecken aber die am Ende die konkret eingeblendete Werbung, verdeckt häufig das komplexe System, was dahinter steckt, und dazu führt, dass die Einzelnen sich gar nicht darüber interessieren, was denn diese Profile sind, die da über sie oder die irgendwie mit ihnen zu tun haben. Genau. Jetzt ist die Frage, was da passieren kann. Und hier bin ich jetzt gerade erst letzte Woche durch Marys Vortrag aufmerksam geworden auf diesen Beitrag von Wendy Chun in der Medienwissenschaft, der das vielleicht dann ganz gut beschreibt, womit ich mich schon länger auseinandergesetzt habe, nämlich mit der Frage, was kann man denn mit diesen individuellen Praktiken eigentlich machen? Und sie argumentiert, dass die Performativität dieser Netzwerke nicht nur beklagen sollte, sondern sich darauf einlassen soll, um die Herausforderung anzunehmen, und daraus eben sich überlegt, welche Aktionen, welche anderen individuellen Praktiken man eigentlich quasi entwerfen kann, um mit diesem Profiling im Konkreten umzugehen. Die Arbeit, die ich mit in der Vergangenheit und mit Kollegen gemacht habe, gehen da unterschiedliche Wege. Also das eine ist erstmal, dass man versucht, so eine Transparenz herzustellen. Das ist auch eine klassische Forderung aus dem Datenschutzrecht. Und wir haben vor ein paar Jahren, und das war Teil auch meiner Dissertation, mal so ein Programm entwickelt, mit dem das einem quasi anzeigen konnte, was denn Google vermutet, für welche Dinge man interessiert. Also das war, als Google das selber noch nicht so transparent gemacht hat. Und hier sollen vor allen Dingen, konnte dann die Gewichtung der unterschiedlichen Blasen, hat halt angezeigt, wie stark Google denkt, dass das etwas ist, was einen interessiert. Und man konnte, indem man eben darauf klickt, sehen, welche Webseiten, die man besucht hat, denn besonders dazu beigetragen haben, dass Google denkt, dass man sich dafür interessiert. Also ein bisschen überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen, wie diese Profile in dem Moment entstehen. Eine andere Praxis, die wir daraus abgeleitet haben, ist eine, die sich Verschleierung nennt oder im Englischen Obfuscation, die eben versucht, damit zu arbeiten. Also dass man diese Verbindungen kennt und die Netzwerke zwischen den Segmenten und den Webseiten, die dazu führen, dass sie einem zugewiesen wurden, kann man eben auch benutzen, um es andersrum zu nutzen, um es einfach umzudrehen. Und was wir getestet haben, war, wir haben halt Webseiten aufgerufen zu bestimmten Themenbereichen und dann geguckt, okay, führt das dazu, dass uns jetzt eins dieser Netzwerke ein Interesse zum Beispiel in dem Fall an Katzen zugewiesen hat, und haben das dann beobachtet, welche Webseiten zu welchen Interessen führen, und haben dann am Ende das benutzt, um die Profile gezielt zu beeinflussen. Also wenn wir irgendwie festgestellt haben, dass eins dieser Profile besonders darauf hingedeutet hat, dass man Katzen interessiert, haben wir geguckt, okay, wie viele Hunde-Webseiten muss ich denn besuchen, damit sich das ändert. Und das ist unter anderem beschrieben in dem von Mary vorhin angesprochenen Artikel. Und wir waren überrascht, wie einfach das tatsächlich ist. Also am Ende reicht es 5% von allen Webseiten, die man aufruft, wenn 5% darauf ausgerichtet sind, eben dieses Profil in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Und dann haben wir unterschiedliche Taktiken getestet. Also was kann man zum Beispiel tun, um damit die Profile möglichst aufgebläht werden, um darin vielleicht so ein bisschen zu verschleiern, was sind denn die tatsächlichen Interessen, aber auch wie viele Webseiten muss man aufrufen, damit bestimmte Interessen dann eben von diesen Listen verschwinden. jetzt ist vor letzte Woche so eine Webseite veröffentlicht worden von Mozilla, also der Firma, die Firefox entwickelt. Die haben das auch in einer Form umgesetzt, ein bisschen weniger komplex, die heißt Track This. Und da kann man aus 4 verschiedenen Profilen auswählen, in die man denn fallen möchte. Also es ist einmal, glaube ich, hier Influencer, Filthy Rich, Prepper und das weiß ich nicht mehr, was das darstellen soll. Man kann halt dann auf eins der Profile klicken, dann öffnen sich 100 Tabs im Browser, die relativ dann in den Themenbereich fallende Webseiten aufrufen. Und genau, und die Idee ist, dass man dadurch halt diese Profile beeinflussen kann. Okay, zusammenfassend habe ich hoffentlich erklärt, wie Online-Profiling funktioniert, wie es aber vor allen Dingen anders als häufig angenommen wird, auf sehr vielen Ebenen sehr ständigen und schnellen Änderungen unterworfen ist und die Profile deswegen absichtlich, aber auch unabsichtlich ungenau sind. Ich habe gezeigt, dass das grundsätzlich ein Problem gibt zwischen Profiling und dem Datenschutzrecht, hier aber noch mehr in dem amerikanischen Verständnis. Und ich habe auch kurz einige Techniken erwähnt, die wir getestet haben, um verschiedene individuelle Praktiken zu testen, die versuchen, das anders zu behandeln. Das war's.